Und mir ist es wichtig, ich lese diesen Text lernend und nicht nur lehrend. Ich möchte selber trinken von diesem Geist. Paulus schaut über seine widrigen Umstände hinweg, weil sein Blick frei war auf den mächtigen Gott. Obwohl er selbst eingesperrt war in einer Zelle. Wir lesen das Gebet eines völlig unverbitterten Mannes und es geht ihm um die Gemeinde. Keine Verbitterung, kein unaufgearbeitetes, blockierendes Element. Er verarbeitet über Gott. Man könnte es in das Gebet übertragen: Herr, wenn du möchtest, dass ich hier im Gefängnis dir diene, dann ist das für mich gut, solange du bei mir bist. Dann ist das Herz frei. Wenn es dir gefällt, dass die Dinge so sind, wie sie sind, aber erhalte mir deine Gegenwart. Paulus drückt sehr viel Wertschätzung aus und Liebe für ein großes, sichtbares Wunder, nämlich die Gemeinde Jesu. Ich möchte das nicht erschrecken, in 5 Punkten kurz zusammenbringen, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Erster Punkt: aus dem Herzen des Paulus fließt Dankbarkeit für seine Geschwister. Nochmal, Vers 3: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Wenn Paulus an seine Geschwister denkt, dann geschieht das mit der Verbindung: Ich danke dir, Herr, für. Denn Paulus sieht, was Gott auch in unfertigem Zustand in dem Einzelnen gewirkt hat. Vor Jahren hörte ich die Geschichte eines Klosterordens. Da waren lauter Mönche zusammen und irgendwie hat die Gruppe maximal ihren Schwung verloren. Die hatten auch ihre Sicht verloren, alles war schwer, jede kleine Aufgabe war zu viel und es ließ sich kaum noch Begeisterung entfachen in dieser Gruppe älterer Herren. Man ging sich aus dem Weg, die ehemals schöne Klosteranlage gammelte vor sich hin. Man fühlte sich auch nicht mehr zuständig. Eines Tages wurde diese Gruppe besucht von einem Reiseprediger und man lud ihn ein. War eine große Freude. Ein Gast aus einem anderen Land hat für uns eine Predigt vorbereitet. Es ist nur so, es war ein Übersetzer nötig, der diesen Wanderprediger dann übersetzt, damit man ihn versteht. Und der Übersetzer war in seiner Funktion nicht ganz so sattelfest, würde ich mal sagen. Und der Prediger sagte dieser Gruppe: Jesus ist unter euch. Der Übersetzer übersetzte: einer von euch ist Jesus. Die Gruppe wurde auf einmal ganz wach, die Mönche schauten sich an und sagten: Was? Einer von uns ist Jesus? Wer soll das denn sein? Und wer könnte es sein? Aber jeder hatte so genug Respekt, die Frage nicht in den Raum zu stellen. Man dachte: Hoho, wenn einer von uns Jesus ist. Auf einmal wurde wieder laut gesungen. Man war mit Freude dabei. Die Anlage wurde repariert. Einer von uns ist Jesus. Sehen wir noch Jesus auch im Bruder und in der Schwester? Gott hat etwas unter uns getan, auch hier in dieser Gemeinde. Das darf uns zutiefst dankbar machen. Sehr oft hängen wir in nicht erfüllten Erwartungen und die werden zu Enttäuschungen. Sind wir doch wieder mal dankbar, dass es hier Brüder und Schwestern gibt, die aus freien Stücken am Sonntagmorgen unter Gottes Wort kommen, die zu Hause zu ihrer Bibel greifen, die den Herrn aller Herren zu ihrem Herrn gemacht haben. Aus dem Herzen des Paulus fließt Dankbarkeit für seine Geschwister. Zweiter Punkt: Paulus praktiziert Fürbitte, während er im Gefängnis sitzt. Ich saß noch nie im Gefängnis, aber wie viel Zeit habe ich für Fürbitte? Worauf will ich hinaus? Wir leben in den guten Tagen. Die Bibel kennt die verschiedenen Gattungen des Gebets nach 1. Timotheus 2, Anbetung, Dank, Bitte und Fürbitte. Aber was eigentlich ist Fürbitte? Es bedeutet, ich trete nicht ein für ein eigenes Anliegen vor Gott, sondern ich nenne Not, Umstände, Lebenswirklichkeit eines anderen und mache die zu meiner Last. Und das trage ich jetzt im Gebet vor Gott. Und in der Bibel gibt es großartige Gebete der Fürbitte. Denken wir nur an unseren Herrn, Lukas 22, als er am Kreuz hing und betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war kein Gebet um Vergebung für sich selbst. Stephanus, Apostelgeschichte 7, während er gesteinigt wird, weil er den Herrn bezeugt hat, betet er: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Im Alten Testament, Abraham betet für seinen Neffen Lot, für die Städte Sodom und Gomorra. Und Paulus berichtet immer wieder im Neuen Testament von seiner Fürbitte und auch von seinen Gebeten für die Regierung. Wir lesen es in Vers 4, Philipper 1, Vers 4, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle, jetzt festhalten, mit Freuden Fürbitte tue. Herr, schenke uns diesen Paulusgeist. Ehrlich, mit Freude. Ich denke an meinen Bruder, ich denke an meine Schwester. Und für den bete ich jetzt. Weil der hat es schwer. Oder die hat einen Konflikt in der Familie. Oder da ist eine große Herausforderung im Beruf. Und da muss mein Bruder, meine Schwester jetzt durch. Herr, ich bitte dich, begleite ihn, begleite sie. Mit Freude. Ihr Lieben, das connected sehr tief. Richtig tief. Und wer Fürbitte tut, der ist auch empfänglich für die Last des Nächsten. Im Umkehrschluss heißt es, ich drehe mich nicht ständig um mich selbst. Also wenn meine Gebete nur sich darin erschöpfen, ich will und ich hätte und für den Urlaub brauche ich gutes Wetter. Es geht immer nur um mich. Arme. Dritter Punkt. Paulus weiß, Gott selbst baut sein Reich, nicht seine Werkzeuge. Gott selbst baut sein Reich. Gott ist Urheber, Erhalter und Vollender deines Glaubens. Glaubst du das? In dieser Gewissheit verleiht Paulus seinen Geschwistern Festigkeit und ermutigt sie maximal. Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn Gott es begonnen hat in dir, dann wird Gott es auch vollenden. Ich hörte einmal von einer alten Glaubensschwester, die viele Jahre ihres Lebens in den Bibelstunden war und jetzt kam die Stunde, als es darum ging, dass sie diese Welt verlässt. Sie lag im Sterben. Sie rief nach einem Pastor und meinte enttäuscht und leise: Herr Pastor, es reicht nicht, es reicht nicht. Es reicht nicht, es genügt nicht, was sie getan hat, was sie hätte lassen sollen. Und darauf sagte der Pastor zu ihr sehr weise: Es reicht nicht, aber er genügt. Es reicht nicht, aber er genügt. Christus ist auch der Vollender, nicht nur der Anfänger unseres Glaubens. Und das macht ja alles unter uns noch viel näher, noch viel größer. Wenn Gott es war, der begonnen hat, was weckt das für eine Liebe zu ihm? Danke, Herr, dass du mich gefunden hast. Und dann denken wir an dieses wunderbare Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, und jetzt kommt's, vor Grundlegung der Welt. Fasse, wer es fassen kann. Vor Grundlegung der Welt wusste Gott, dass er dich ruft. Nicht wir haben ihn erwählt. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch die Formulierung irreführend, wenn ich sage, ich habe mich bekehrt. Vielmehr sollten wir vielleicht sagen, Gott hat mich gefunden. Gott hat mir neues Leben geschenkt, denn wir waren ja tot in unseren Sünden nach dem Zeugnis der Bibel. Ich weiß, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Vierter Punkt, Paulus trägt die Gemeinde in seinem Herzen. Ganz viel Herzblut in diesem Dienst des Paulus. Das ist nicht Dienst nach Vorschrift. Er brennt für seine Berufung, der liebt diese Geschwister. Und das brauchen wir auch unter uns. Das ist Gemeinde. Ein dankbarer Blick in das, was Gott begonnen hat, auch wenn es manchmal nicht rund läuft. Oder nicht alles so ist, wie ich es eigentlich gerne hätte. Es ist trotzdem Gottes Gemeinde. Es ist Gottes Bau. Paulus trägt die Gemeinde in seinem Herzen und das ist der beste Platz, um eine tiefe und stärkende Zeit in der Gemeinde zu empfinden. Gemeinde ist Herzenssache. Paulus in Vers 7, es ist nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr sowohl in meinen Fesseln als auch zur Verteidigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Der Dienst des Paulus war oft umkämpft. Und wenn es Kämpfe gibt, gibt es ganz leicht den Reflex, ich ziehe mich zurück. Also es wird schwierig, das können die anderen mal machen. Dann bin ich weg. Anders ist es, wenn man eine Herzensverbindung hat. Dann leidet man mit und ist mittendrin. Und das hat Paulus erlebt bei den Philippern. Er trug die Gemeinde in seinem Herzen. Es braucht jetzt nicht zwingend Bezüge zum Fußball, aber ich dachte daran, dass ein Fußballverein aus Dortmund sich vor einigen Jahren den Slogan zu eigen gemacht hat, echte Liebe. Was wollen die damit sagen? Es geht uns durchs Herz. Ja. Aber viel größer ist es, wenn es ums Reich Gottes geht. Wenn es ums Reich Gottes geht, Paulus führt aus, woran er das festmacht, die Gemeinde blieb zusammen, als sie angegriffen wurden. Sie hat sich nicht auseinandertreiben lassen. Die hatten einen klaren Blick. Die Gemeinschaft hat gehalten, als es Druck von außen gab. Man stand zusammen im Sturm. Der Herr möge uns es schenken, dass unsere Herzen verbunden sind. Denn Gemeinde ist immer auch umkämpft. Gemeinde ist naturgemäß umkämpft. Es ist nicht ein ungünstiger Satz oder der Flyer hätte anders aussehen sollen. Gemeinde ist naturgemäß umkämpft. Und wenn man dann im Herzen verbunden ist, dann kann man anders dadurch. Der fünfte Punkt, damit schließe ich. Paulus betet für die Gemeinde, Vers 9. Worum? Er sagt nicht nur, ich bete für euch, sondern er sagt auch, warum er betet. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr aufrichtig, ohne Anstoß seid, bis zu dem Tag des Christus. Paulus entwickelt einen sehr interessanten Gedanken in diesem Gebet. Für ihn offenbart und vollendet sich der christliche Glaube in christlicher Liebe. In einem Verhalten, das aufrichtig ist und unanstößig. Das sind die Worte des Paulus. Liebe macht mich aufrichtig. Lieblos ist der Nährboden für Heuchelei. Und wir haben Gott am tiefsten erkannt, wenn wir in seiner Liebe leben und handeln. Denn alle Erkenntnis, Entschuldigung, in unserer Sprache, alle Rechthaberei, ja, ich weiß, warum das so ist und warum das nicht so ist und das muss so sein, ohne Liebe, was ist das? Es soll nur aufgeblasen sein. Es ist leer. Paulus betet jetzt aber für die Gemeinde, dass die Liebe, die sie untereinander haben, überströmend ist. Da muss ich nicht viel zu sagen. Überströmend ist das Maß Gottes. Psalm 23, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, betet David. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Es ist das Maß Gottes. Gottes Maß ist immer die Fülle. Wenn er uns vergibt von Herzen, wenn er uns Liebe schenkt in Fülle, das Gefäß, das wir ihm bringen, das kann gar nicht halten, was Gott uns alles schenken will. Das fließt über. Und jetzt führt Paulus aus, dass wir in dem Maß, in dem Gottes Liebe uns erreicht, auch untereinander uns begegnen sollen mit Liebe, damit wir, sagt er, Urteilsvermögen empfangen. Also das ist nicht so eine luftige Liebe, die mich irgendwie high macht, sondern die macht mein Denken klar. Und ich kann Prioritäten setzen. Ich kann erkennen aus der Liebe zum Herrn und zum Nächsten, was ist jetzt dran und was ist nicht dran. Und das, was dran ist, wird zuerst gemacht. Das wirkt die Liebe nach diesem Gebet des Paulus. Und angewandt auf uns als Gemeinde, schließe unsere Gemeinde damit ein, ich möchte schließen mit dem Gedanken, ich will von dieser Sicht des Paulus lernen. Ich möchte wieder dankbar sein für das große Geschenk der Gemeinde. Und ich bitte selber darum, dass mein Blick auf die Schönheit und den Reichtum der Gemeinde nicht verstellt wird von den Herausforderungen des Alltags, sondern dass alle Prüfungen, die Gott uns schenkt, dazu dienen, dass wir uns bewähren und mit einer großen Dankbarkeit die Liebe erkennen, die Gemeinde erkennen, als ein Gottesgeschenk in unserer Zeit. Der Herr schenke uns dazu seine Gnade. Amen.